Naja, weil du dann so, du fühlst dich sicher, das ist so, ich glaube, das ist halt auch bei der Musik, wenn du halt irgendwie die Basics, wenn du dir selber vertraust und die Basics beherrschst, dann fängst du an, selber entweder nach was Neuem zu suchen oder dir fallen halt auch Kombinationen leichter. Das ist irgendwie 10 Jahre elektronische Musik gemacht und dann Country mit involviert. So, das, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass halt vielen Köchen ähnlich geht wie bei mir mit der Musik.
Herzlich willkommen bei The Flying Schlemmer, der Podcast-Talk mit Spitzenköchen von und mit Christian Rückert.
Hallo und herzlich willkommen bei The Flying Schlemmer. Mein Name ist Christian Rückert und ich grüße euch heute ganz herzlich aus Berlin zu einer weiteren Special-Folge. Ihr wisst ja, normalerweise reden wir immer mit Sternenköchen, ab und zu auch in einer Special-Folge mit Personen, die auch was mit der Gastronomie zu tun haben oder es kochen sehr lieben. Und wie gesagt, dazu bin ich heute in Berlin bei jemandem zu Gast, wo man vielleicht im ersten Moment fragt, ja, was hat er mit Kulinarik zu tun? Weil normalerweise kennt man ihn woanders her. Er ist nicht nur als DJ ein absoluter Star und weltweit erfolgreich, sondern auch ein sehr ambitionierter Hobbykoch. Herzlich willkommen bei The Flying Schlemmer, alle Farben.
Hallo, hallo. Vielen Dank für die Einladung.
Ja, schön, dass du dabei bist. Franz, holen wir zuerst die Hörer mal ab. Du bist seit Jahren erfolgreicher DJ. Deine Lieder laufen im Radio hoch und runter. Wie kommst du zum Kochen? Und man munkelt ja, du kannst es richtig gut.
Vielen lieben Dank schon mal. Ich habe als Quereinsteiger in der Patisserie mal gearbeitet. Das so glaube ich, wurde der Grundstein gesetzt. Das war schon sehr lange her. Das ist jetzt gute 20 Jahre her, dass ich das gemacht habe. Habe ich dann für 3 Jahre gemacht und danach fand ich es immer schön, in der Küche was zu machen und habe dann wirklich bis noch vor kurzem jeden Dienstag eine Kochrunde gehabt mit Freunden. Und das war damals noch gar nicht so sehr ambitioniert, aber dann kam Corona und ich habe 2 Jahre Zeit gehabt. Also ich bin ein Künstler, der 200 Tage im Jahr unterwegs ist eigentlich und wirklich jeden Tag woanders und ich hatte dann, ja, plötzlich Zeit und ich wollte immer schon professioneller kochen lernen und habe gesagt, okay, jetzt habe ich Zeit, ich mache das, ich will als Gewinner hier rausgehen aus der Pandemie und habe mich in die Küche gestellt und habe jeden Tag versucht, ein Skill zu lernen.
War ja auch für viele Köche tatsächlich der Gamechanger, wie man immer mal wieder in den letzten Folgen so mithört. Der eine macht sich auf den Weg zum zweiten Stern, der andere greift den ersten an und hat ja dann auch bei vielen einfach funktioniert.
Ja, ich glaube viele, also egal beim Kochen oder in der Musik, viele haben das entweder als Chance genutzt oder halt wirklich gar nichts gemacht. Also Kopf in den Sand gesteckt und gesagt, okay, ich warte ab. Aber ich glaube, die Leute, die Zeit genutzt haben, die gehen jetzt raus als Gewinner.
Jetzt hast du gerade selber gesagt, du hast in der Patisserie gearbeitet. 3,5 Jahre, glaube ich, waren es insgesamt.
Ja.
Was hast du da mitgenommen? Also,
er ist ja eigentlich ein geschützter Beruf und man darf da eigentlich nicht so arbeiten. Ich bin da wirklich reingeschubst worden, weil ich habe in der Küche Teller gewaschen und Salate gewaschen und dann hieß es, ja, kannst du bitte oben in die Küche gehen, wir brauchen jemanden, der hilft. Und da war dann halt Patisserie, also wir haben keine riesen Auswahl gehabt, es waren halt aber so Kleinigkeiten, also es gab halt viele Kuchen und Torten und ab und zu mal Pralinen oder so kleines Feingebäck, aber wirklich nicht die riesen Auswahl. Aber irgendwann hieß es, ja, kannst du das machen, weil jemand ist krank. Und nach einem halben Jahr haben die dann den anderen rausgeworfen und ich soll's machen. Und ich stand wahnsinnig überfordert in dieser Küche. Aber dadurch habe ich natürlich auch viel gelernt. Also man muss sagen, ich war auch unterbezahlt. Also ich habe das erste Jahr 5 Euro und dann 6 Euro bekommen.
Wirtschaftlich gelohnt auf jeden Fall für
ja,
das Unternehmen.
Ich meine, dafür habe ich auch mal was verhauen und vor allen Dingen am Anfang. Aber ich glaube, für die hat es sich trotzdem gelohnt.
Waren damals Makaros auch schon in?
Nee, das war noch gar nicht in. Das war, ja, wie gesagt, 20 Jahre her. Da war in Berlin war keine Macarons in. Also, da war gerade so so American-Sachen, also so New York Cheesecake war so gerade der Hit und das sollte ich natürlich immer machen. Ja, sowas halt.
Ja, aber mittlerweile Macarons nicht nur in der Patisserie, sondern auch in jeder Sterneküche oder gefühlt in ziemlich vielen aktuell.
Ja, die lässt sich auch sehr vielseitig einsetzen. Also ich habe jetzt oft auch schon gesehen, herzhafte und das fand ich interessanter als die süßen, weil meistens so ein süßer Macaron mir eigentlich einfach zu süß ist.
Ja, mittlerweile, ich habe, glaube ich, das letzte Mal einen mit Aal gegessen.
Mit was Aal?
Ja, wow. Okay. War auch sehr, sehr spannend. Daheim probiere ich es auch immer aus. Letzter beste Erfolg war eine User Curd, weil ich finde es einfach so super schwierig, dieses Fruchtige mit zu vermitteln, weil macht man es auf einer weißen Schokolade, Ganache, dann kommt es immer so süß rüber und das Fruchtige geht so verloren. Aber mit Curd hat es eigentlich ganz gut funktioniert, ja. Und Yuzu ist ja eh sehr dankbar.
Ja, Yuzu, ja, auf jeden Fall. Also ich bin auch ganz großer Fan von dieser Frucht.
Wenn du 200 Tage unterwegs bist im Jahr ungefähr, hast du überhaupt dann die Zeit so richtig jetzt noch nach der Pandemie zum Kochen?
Ja, also ich habe immer ja, nicht Leerlaufzeiten, aber ich habe immer so Zeiten, wo ich am Stück viel zu Hause bin oder viel in Berlin bin. Und das ist gerade jetzt. Und da versuche ich dann so viel wie möglich zu kochen, ob es mit Freunden ist, Brunchs oder halt auch Content aufzunehmen. Jetzt gerade irgendwie, ich versuche mich gerade wieder an neuen Fermentierungssachen. Das kann ich dann halt so 3 Monate im Jahr, kann ich das gut am Stück auch machen.
Ist ja auch Quality Time.
Also absolut. Also das für mich ist das, auch wenn ich manchmal gestresst beim Kochen aussehe, das ist für mich so die Zeit, wo ich erhole.
Bei mir daheim ist es immer so, solange mich keiner stört beim Kochen, ist alles gut, sobald wird man mit reinlangt, Krise.
Ja, also nee, ich lade mir die Leute ein und dann koche ich aber.
Jetzt bist du ja nicht mit dem Kochlöffel auf die Welt gekommen, sondern wir haben es gerade gehabt, während Corona hast du dir das ein bisschen beigebracht. Wie bist du das Ganze angegangen?
Also ich habe immer schon gerne Kochseiten auf Instagram gefolgt. Und dann fand ich immer tolle Sachen und da ich ja auch so viel auf Reisen bin, habe ich auch viel Essen kennengelernt, habe immer auch gerne Neues probiert und dann wollte ich auch ab und zu mal die Sachen nachkochen, habe ich auch damals schon versucht, aber dann mit der Zeit konnte ich halt wirklich viel machen und auch viel mich ausprobieren und habe halt natürlich war es sehr selektiv. Ich habe nicht in so einer klassischen Ausbildung, sondern ich habe dann gesagt, okay, französische Soßen habe ich nur die gemacht, die ich auch gerne lernen wollte. Und dadurch habe ich natürlich Lücken. Du könntest mich jetzt nicht in x-beliebige Küche schicken, aber viele Basics habe ich trotzdem gelernt.
Was war das Größte, was bei dir schief ging?
Ah, das ist aus der Molekularküche gewesen. Ich habe Spherifizierung versucht und habe es auf Teufel komm raus nicht hinbekommen. Irgendwann habe ich den Fehler gefunden. Es liegt am Berliner Leitungswasser. Das ist halt kalkhaltig und dadurch reagiert es mit Alginat und alles geht immer direkt in den Arsch. Und bis ich das dann rausgefunden habe, dann habe ich mit destilliertem Wasser gearbeitet und dann ging es auch direkt. Aber das habe ich bestimmt ein paar Wochen nicht hingekriegt, immer mal wieder versucht.
Ihr merkt schon, er ist wirklich sehr, sehr tief mittlerweile drin, tiefer wie ich. Aber deswegen sind wir ja auch hier. Aber du hattest ja auch Unterstützung von Münchens mittlerweile 2-Sterne-Koch, Toru.
Ja, Toru Nakamura. Ich habe nämlich, der war natürlich die Sensation für mich auch ein bisschen, weil ich an den Stellen, wo ich nicht weiterkam, habe ich dann auf Instagram Köche angeschrieben. Und Toru mochte meine Musik schon vorher und hat mir auch geantwortet. Und also wir kamen sofort ins Gespräch und haben auch ein Koch-Event online gemacht einmal. Und einmal durfte ich bei seinem Koch-Event Seven Pines auf Ibiza mit teilnehmen. Durfte ich Vorspeisen mit aussuchen und durfte auch ein bisschen helfen in der Küche. Und das war auf jeden Fall ein Ritterschlag für mich.
Reagieren dann alle Köche, wenn du einfach einschreibst? Ist das dann, sag jetzt mal, der Bekanntheitsbonus?
Ja, der Bekanntheitsbonus war genau da der ausschlaggebende Punkt, dass halt man hört mir zu und man guckt sich zumindest mal an, was ich mache. Ich glaube, jemand, der keinen Namen hat und vielleicht auch noch jünger ist oder so und der schreibt einen Sternekoch an, der wird noch nicht mal gucken vielleicht. Und das war mein Bonus und auch mein Glück und da nämlich irgendwo an der Stelle, wo ich nicht mehr weitergekommen bin, konnte ich fragen.
Gibt es das eine, was er dir geraten hat, dass du es seitdem immer umsetzt?
Ja, also es ging um Zutaten. Es ging um bestimmte Zutaten und zwar gerade Misopaste und überhaupt so fermentierte Zutaten von Mimi Ferments. Ich mache mal Werbung an der Stelle. Finde die großartig, das ist eine kleine Manufaktur hier in Berlin. Die haben in Berlin in ihrem Schlafzimmer angefangen und sind jetzt ja doch auch ein großer Supplier, gerade für, glaube ich, japanische Küchen.
Miso, es gibt bei mir, glaube ich, auf der Instagram-Seite ein Miso Mayo von Daniel Bundammer. Auch ein Sternekoch aus München aktuell. Kannst du mal, wenn du Zeit hast, auch nachkochen. Es sind sehr viele Rezepte immer drin.
Ja, cool.
Von sehr vielen Sterneköchen, von 1, 2 Sternen alles. super, super interessant und es ist auch für mich immer so ein bisschen die Spielwiese im Moment, zu sagen, okay, da habe ich was, da kann ich was probieren und irgendwann, ich glaube, wenn du ganz viel übst, dann setzt du das automatisch irgendwann um. Also dann verbindest du Sachen einfach auch ganz, ganz neu.
Naja, weil du dann so, du fühlst dich sicher, das ist so, ich glaube, das ist halt auch bei der Musik, wenn du halt irgendwie die Basics, wenn du dir selber vertraust und die Basics beherrschst, dann fängst du an, selber entweder nach was Neuem zu suchen oder dir fallen halt auch Kombinationen leichter. Das ist irgendwie 10 Jahre elektronische Musik gemacht und dann Country mit involviert. So, das, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass halt vielen Köchen ähnlich geht wie bei mir mit der Musik.
Steht ihr eigentlich immer noch in Kontakt, du und Toro?
Ja, wir schreiben jetzt nicht dauernd, aber wir stehen noch im Kontakt und ich bin jetzt demnächst auch in München und da werde ich ihn auch versuchen zu treffen. Also auf jeden Fall.
Wie oft kam da von dir schon der Anruf so, Toro, ich habe einen Notfall, Hilfe?
Ja, selten. Ich will ihn ja auch, also ich glaube, das müsste wirklich ein schlimmer Notfall sein, aber ich glaube, ich habe ihm so 2-3 Mal schon geschrieben, wo ich gesagt habe, hier komme ich nicht weiter.
Werbung.
Du bist Gastronom und möchtest deine Gäste mit besonderem Genuss verwöhnen? Dann habe ich heute etwas für dich. Heb doch dein Menüangebot mit Büffel aufs nächste Level. Und der Einstieg ist ganz einfach, denn mit Büffel Bill habt ihr den richtigen Ansprechpartner für hochwertige Büffelprodukte. Probiert es doch aus mit dem aromatischen Mozzarella oder einer herrlich sahnigen Burrata und etabliert höchste Büffelqualität auf euren Tellern, die eure Gäste auf eine Geschmacksreise in den Süden Italiens schicken. Denn dort im Süden Italiens werden diese Klassiker noch nach alter Tradition hergestellt und die Mozzarella-Kugeln aus 100% Büffelmilch, sie werden noch mit Hand gefertigt. Was ich dabei super finde, Büffel Bill achtet dabei auf Nachhaltigkeit und ein respektvoller Umgang mit dem Tier steht immer an erster Stelle. Also, worauf wartet ihr noch? Bereichert eure Gerichte mit Büffel vom Büffel Bill und begeistert eure Gäste. Gastronomen erhalten alle Infos per Mail über info@büffelbill.com. Du bist kein Gastronom? Kein Problem, auf www.büffelbill.com kannst auch du dich mit diesen besonderen Geschmacksaromen eindecken.
Werbung Ende.
Wir hatten ja auch schon immer wieder das Thema bei uns im Podcast, dass ein Koch mit seinen Tellern das Innerste preisgibt. Macht man ja dann wahrscheinlich ja auch als Musiker. Was gibst du mit deiner Musik und mit deinen Tellern am Ende preis?
Also ich glaube, es sind persönliche Themen in der Musik auch und persönlich auch das, was ich natürlich gerne höre. Und da bin ich auch sehr glücklich, dass das, was ich gerne mache und höre, auch das ist, was dann Erfolg hatte. Also und bei der Kulinarik und beim Kochen geht's mir natürlich ähnlich. Ich koche natürlich das, was mir schmeckt. Und da ich einige Lebensmittelallergien habe, lasse ich die Sachen auch weg beim Kochen für andere oft, weil ich ja natürlich mitesse. Und versuche dann einen Weg zu finden manchmal, weil es halt ich halt zum Beispiel mit Paprikagewächsen ein Problem habe und dann halt irgendwie versuche, kreativ zu werden. Dann sagt jemand, ich liebe Shakshuka. Und dann denke ich so, das wird jetzt schwierig und habe dann irgendwie versucht, was Ähnliches hinzukriegen und habe dann so einen Bohnen-Pilzeintopf gemacht und dann Eier reingesetzt. Das hat auch irgendwie funktioniert und kam auch gut an. Und so die Kreativität auch bei der Musik, wenn ich dann halt sage, okay, ich arbeite mit einem Künstler zusammen, die hat nur bestimmte Tonhöhen, also hat nur und kann nur so singen und dann arbeitet man halt auch genauso damit.
Jetzt hast du gerade gesagt, du hast Allergien, ich habe auch immer einige. Wie geht's dir damit, wenn du damit zum Essen gehst tatsächlich? Also ich finde es im Sterne-Restaurant, das ist der Ort, wo ich mich tatsächlich immer am sichersten fühle.
Absolut, ja, ich würde sagen auch Sterneküche ist da der entspannteste Ort, weil, also ich habe ein paar Sachen, wo es okay ist, wenn es Spuren wären oder so, aber ich habe so 2-3 Sachen, die dürfen auf jeden Fall nicht drin sein. Und da geht's mir in der Sterne-Gastronomie absolut auch so. Und da weiß ich, da kann ich drauf vertrauen, die beschäftigen sich mit allen Zutaten. Und wenn ich die arbeiten selber an den Rezepten und die wissen, warum sie was machen. Und wenn ich aber irgendwo hingehe und da ist halt irgendwie nur ein Koch, der führt nur aus und hat diese Karte, der weiß teilweise gar nicht, was in seinem Essen ist. Und das ist ein großer Unterschied, ja.
Ja, man hat ja da als Koch auch eine Riesenverantwortung.
Absolut.
Also ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber es gibt ja auch die Allergiker, die beispielsweise ein Korn Mohn und dann Hubschrauber.
Naja, also bei mir wird es jetzt nicht, es wäre nicht tödlich, aber ist es beim Vanille. Vanille ist selten anscheinend eine Allergie. Wenn ich die Vanillepflanze, wenn ich davon was esse, kleine Spuren, dann kannst du mich in 4 Stunden bin ich ausgenockt, krieg Migräne und das kann dann bis zu 24 Stunden dauern. Und da kann ich auch nichts mehr machen, da bin ich ausgeschaltet.
Ja, jetzt hast du ja auch einen Instagram-Account,
ja.
Wo du natürlich der musikalischen, aber auch wo es ums Kochen geht und ja. Sehr viele Videos immer da sind. Ich habe gesehen, es finden in letzter Zeit immer mehr asiatische Gerichte ihren Platz. Woher kommt deine Vorliebe?
Das ist eigentlich schon immer und das hat so den Drive durch verschiedene Dinge. Einmal dadurch, dass ich viel Zeit in Asien verbringe. Eigentlich viel in Thailand, dabei ist die japanische Küche eher meine. Aber ich fühle mich da sehr wohl in der Küche, in der Geschmackswelt. Also auch verschiedene, egal ob jetzt japanische, vietnamesische oder thailändische, ich finde da sehr viel, was mir schmeckt. Und da kam noch dazu, dass ich halt die Sachen, auf die ich allergisch bin, dort nicht verwendet werden. Also Petersilie, Senf wenig und zum Beispiel Vanille auch nicht. Und das sind so... Da fühle ich mich halt wohl.
Du bist ja immer, auch jedes Jahr, sage ich jetzt mal, in Thailand, wahrscheinlich zweite Heimat ein bisschen.
Ja, absolut.
Jetzt höre ich ja immer wieder von verschiedenen Sterneköchen, die ja auch sehr viel in Asien unterwegs sind, dass tatsächlich die abgeranztesten Küchen die besten Gerichte zaubern. Wie sind da deine Erfahrungen?
Ja, Streetfood allgemein. Und das schreckt immer so Leute ab, die halt denken, wenn da irgendwas auf der Straße hängt, das ist jetzt schlecht, aber meistens ist es so, das sind die einzigen Läden, das sind die Läden, wo es am frischesten ist, weil die holen das morgens, dann hängen die das an ihren kleinen Wägelchen und kochen. Und dann am Abend ist es alle. Und wenn du aber in ein Restaurant gehst, die haben mit der Kühlung das nicht so drauf, Stromausfälle. Also ich würde auch sagen, die Go-To-Läden sind oft einfach die Straßenlokale. Und die Straßenlokale sehen nicht unbedingt immer toll aus.
Hast du da auch schon mal was angefangen?
Ich glaube, bei den Straßenlokalen tatsächlich nicht, aber bei den Restaurants auf jeden Fall schon.
Ich habe auch gesehen, du hast zwei Videos online, bei denen du mitten in den Dschungel kochst. Ja. Das ist bestimmt nochmal eine andere Herausforderung, weil es ist ja eine viel kleinere Küche, in Anführungsstrichen. Ja.
Also wir hatten auch so ein Gasfeld dabei, aber wir haben das auch mit so einem kleinen thailändischen Ofen gemacht. Damit auch gekocht. Spannende Geschichte. Ich hätte gerne viel mehr davon gemacht. Wir hatten nur ein Problem. Es gab da oben halt keinen Strom. Also wir sind halt in den Dschungel gegangen und da gab es so eine kleine Hütte und eine Leitung hoch. Aber die hatten keinen Strom. Dadurch mussten wir halt nach dem Sonnen- oder zum Sonnenaufgang aufhören. Und dann war leider auch in den nächsten Wochen mein Videograf nicht mehr da. Sonst hätte ich das so gerne weitergemacht, weil so viel das auch eine Herausforderung war, war das total geil. Mit diesem Ausblick da oben und dann war halt, ich habe ja so Freunde da, also so eine Thai-Family, die waren dann mit ihrer Familie dabei und es war wie so ein, es erinnerte mich an so ein Brunch bei uns hier irgendwo in einem Park, aber nochmal anders.
Man sagt ja auch in den Familien tatsächlich, da steckt ja auch so viel Tiefe drin, wenn sie kochen, so viel Herzblut ja auch und so viel Liebe, hast du sicherlich auch das eine oder andere mitgenommen.
Ja, nee, klar, das, also über die Jahre überhaupt schon, also ich gehe seit bestimmt 15 Jahren jedes Jahr nach Thailand und da habe ich natürlich viel kennengelernt, viel Herzlichkeit und viel Privates und da war natürlich auch Kochkunst dabei.
Widmen wir uns mal dem Thema Sterneküche. Mhm. Ein bisschen haben wir es ja schon angeschnitten. Doch bevor wir jetzt da genauer einsteigen, kommen wir zur Cheffrage. Die Cheffrage ist eine Kategorie, in der mein vorheriger Gast immer eine spezielle Frage mir mitgibt für meinen nächsten.
Okay, ich bin jetzt gespannt. Ich bin ja kein professioneller Koch, aber vielleicht gerade macht es das spannend.
Das Schöne ist, du darfst deine dann später auch noch stellen. Ja. Deine Frage kommt von Sternekoch Daniel Glein aus Deckendorf. Ist jetzt gerade erst frisch umgezogen in sein neues Restaurant. Mhm. Und auch bei dir, wie immer, die Frage vorneweg. Ihr kennt euch wahrscheinlich nicht.
Ich glaube, wir kennen uns nicht, nein.
Schon mal was von ihm gehört?
Nein, ich habe es immer ein bisschen schwierig mit Namen. Wenn ich jetzt, vielleicht folge ich ihm sogar auf Instagram und finde seine Sachen schon gut, aber habe mir den Namen nicht gemerkt. Ja.
Vielleicht auch während Corona schon mal angeschrieben.
Guck mal in deine Inbox.
Ich möchte dich aber nicht länger auf die Folter spannen. Wir hören mal rein. Er stellt sie wie immer die Frage selbst.
So, meine Frage an dich. Ich habe gesehen auf Instagram, du kochst ambitioniert auch gerne mal mit anderen Leuten. Ich würde dich einladen, mal nach Deckendorf oder ich komme mal gerne nach Berlin oder wo auch immer hin, dass wir gemeinsam einmal kochen, würde ich mich sehr freuen. Und im Hintergrund darf natürlich deine Musik laufen, freue ich mich ja.
Das ist ja mal eine tolle Frage. Ja, da wäre ich sehr gern dabei. Da werde ich auch gleich mal stöbern und gucken, was es da Schönes gibt und welche Richtung es da ist. Aber grundsätzlich liebe ich das mit anderen Leuten oder auch, weil ich auch dadurch viel lerne, auch an anderen Orten zu kochen.
Liegt ja, Denkendorf ist so ein bisschen ein Umweg, aber liegt ja auf dem Weg nach München. In Nürnberg bist du übrigens auch bald, ja. Gesehen, im glaub, Mai oder im Juni. Mhm. Auch, glaube ich, eine Stunde fahren.
Ja, perfekt. Na, das könnte man doch irgendwie verbinden. Das werde ich direkt aufschreiben, damit ich es nicht vergesse. Und nach dem Podcast mich damit kurz beschäftigen und einen Termin ausmachen.
Was macht das mit dir, wenn dich so gestandene Köche einladen, für beispielsweise ein Vorhänstener? Du hast ja auch schon vor ein paar Jahren auch immer mal wieder, sag ich jetzt mal, kleine Vorhänstener mit gelernten Köchen durchgeführt.
Ja.
Es ist ja eigentlich schon auch irgendwie eine Ehre, zeigt aber auch, ja, auch eine Wertschätzung dir gegenüber und deiner Kochkunst.
Das ist eine wahnsinnige Wertschätzung und ich bin auch, davor sehr aufgeregt und also auch nicht nur wegen dem Event selber, auch irgendwie, dass ich da mit jemandem, der halt so eine Erfahrung hat, weil ich meine, ich komme aus einer ganz anderen Richtung und das ist ja fast jedes Mal, wie als wäre ich zu einer Masterclass eingeladen und da kommt man halt nicht einfach ran. Und deswegen freue ich mich umso mehr und bin auch, glaube ich, immer ein sehr gern gesehener Gast, weil ich halt natürlich so gut wie möglich mich versuche, da einzufügen oder einzuschmiegen und auch mitzumachen und bin auch immer sehr, sehr wach bei diesen Events, weil ich halt natürlich auch viel lernen will.
Was wäre dein Posten, deine Küche?
Oh, Patisserie ist es auf jeden Fall nicht. ich glaube, das habe ich einfach diese 3,5 Jahre. Ich glaube, ich könnte noch viel oder ich mache auch noch einiges, aber ich finde es halt toll, irgendwie gerade auch in eine andere Richtung was zu machen.
Jetzt ist es ja so, du kochst ja hier daheim, ja, sag ich jetzt mal, des Öfteren, gehst aber sicherlich ja bestimmt auch das ein oder mal ins Restaurant und auch ins Sterne-Restaurant. Ja. Auf was achtest du, wenn du ein Restaurant auswählst? Also in Berlin kennst du wahrscheinlich sehr viele Restaurants schon, aber jetzt vor allem, wenn du in fremden Städten unterwegs bist.
Man würde wahrscheinlich vermuten, dass ich in Berlin viele Restaurants kenne, aber dem ist gar nicht so, weil ich in Berlin nämlich natürlich immer koche. Aber wenn ich unterwegs bin, ich kenne mehr gute Restaurants in anderen Städten als hier. Wenn ich in ein Restaurant gehe mit Sternen oder Empfehlung, dann fast immer oder eigentlich ausschließlich Empfehlung von anderen. Selten irgendwie, dass ich sage, okay, ich suche nach irgendwas in der Stadt, weil oft gibt es Leute, denen ich sehr vertraue kulinarisch und auch andere Künstler oder Leute, die damit zu tun haben, weil die viel unterwegs sind, auch gerne essen und manche von denen es auch als Hobby sehen, in schöne Restaurants zu gehen. Die würde ich dann fragen und die würde ich nach Empfehlungen fragen und das ist für mich ein ganz wichtiger Punkt, auch so persönliche Connections beim Essen und auch davor.
Jetzt ist ja für viele immer so, ja, der Moment, wo es sich entscheidet, in welche Richtung das ein bisschen geht, dieser erste Besuch im Sterne-Restaurant. Mhm. Ich kann mich an meinem ersten sehr gut noch erinnern. Ich glaube, ihr wisst das alles, ich habe es schon öfters erwähnt, war damals in Brücke im Set-Show. Es ist so ein einmaliges Erlebnis, weil es ja einfach was anderes ist wie normale Gastronomie. Ich beschreibe es immer mit einer anderen Welt. Kannst du dich auch noch an deinen ersten Besuch erinnern? Bleibt der immer irgendwie hängen?
Ja, kann ich mich erinnern. War leider sehr holprig. Ich weiß nicht mehr, wie der Laden hieß. Es war...
Willst du jetzt nicht sagen.
Nee, das Holprige war ich. Das war von der Show in einem Hotel. Die Stadt hat sonst nicht so viel zu bieten gehabt. Und ich war aber einfach nur müde und ich wollte noch schnell was essen. Dann hatten die aber so ein Bistro vorne und da konnte ich dann halt einen Burger essen und dann fand ich es aber doch spannend. Was geht da noch ab? Und da habe ich nämlich, weil es dieselbe Küche war, habe ich dann auch, weil ich die Karte gesehen habe, durfte ich dann auch, oder habe ich Sachen gefragt, also da ging nämlich, das war meine erste große Inspiration, da stand halt irgendwie Fichtensprossen. Und ich so, was ist das? Was hat das mit meinem Essen zu tun? Und das hat mich sehr neugierig gemacht. Dann habe ich auch den Service gefragt. Und die haben mir dann auch, die haben den Sirup daraus gekocht, den mir gebracht. Und das ist mir so in Erinnerung geblieben, weil ich das so spannend fand, dass ich dann auch angefangen habe, mehr für solche Sachen zu interessieren. Das war aber dann auch nicht so, dass ich dann in Sterne Gastronomie essen gegangen bin, weil ich konnte es mir auch kaum leisten. Da hatte ich noch nicht so große Shows. Aber der Aha-Moment kam, also wirklich, wo ich gesagt habe, jetzt möchte ich viel mehr davon, war Januar oder Februar 2020. Gar nicht so lang her. Und zwar in Thailand, da fing es mit der Pandemie da an und Ich habe gesehen, ein Kollege von mir war bei Anna Gaga, G-Spot heißt das Restaurant. Und dann dachte ich, oh, da will ich auch hin, es sieht cool aus und so. Und war so ein bisschen Rock'n'Roll. Dachte ich, ja geil, hab ich Bock. Und durch die Pandemie habe ich auch sofort einen Platz bekommen, weil alle Leute abgesagt haben, ne?
Auch wieder ein Vorteil.
Glück im Unglück. Ich habe eine Woche, nachdem ich dahin wollte, habe ich einen Platz bekommen, weil die halt echt ihre Plätze verloren haben. Und dann durfte ich direkt am Chef's Table sitzen. Und das war natürlich das auch dieses Erlebnis dazu. Weil ich auch gesehen habe, was die gemacht haben. Ich habe, also klar, war ein bisschen Showkochen auch dabei. Aber dieses Ganze zusammen hat mich dann auch so ein bisschen dahin gebracht, dass ich gerne wissen wollte, was gibt's denn da noch mehr? Weil oft hatte ich das Gefühl vorher, die Etikette, die finde ich sehr schwierig. Die Etikette haben mir manchmal den Spaß genommen, weil ich jemand bin, der einfach auch gerne, ich kann mich gut anziehen und ich kann natürlich mich auch benehmen, aber wenn ich essen gehe, auch ein bisschen lockerer sein möchte. Und das war da halt in extrem in eine andere Richtung. Es war halt sehr locker, aber das hat mir gezeigt, okay, da gibt's ja mehr, und dann habe ich mich auch mehr darüber informiert.
Ja, ist ja mittlerweile so, dass viele Sterne-Restaurants eher so Casual Fine Dining oder auch viele sagen, komm sogar in Jogginghose, wenn du Bock hast. Hauptsache fühl dich wie daheim, wie im Wohnzimmer. Ja. Ist ja eine schöne Entwicklung hier auch.
Absolut. Und ich das kann ich auch mehr genießen. Nicht, dass ich das andere nicht genießen kann, aber ich kann mehr genießen, wenn ich vielleicht nicht in Jogginghose, aber so ja, casual schick, nicht irgendwie im Anzug kommen muss. Und wenn ich meine Serviette falsch benutze oder das Besteck falsch hinlege, befürchten muss, dass ich böse angeguckt werde. Aber ja, das mag ich halt irgendwie nicht so sehr unbedingt, dass es immer so sehr Etikette hatte.
Ich habe immer diesen Trouble tatsächlich, welches Besteck benutze ich denn? Und es wird ja dann immer wieder nachgedeckt. Das ist eigentlich das einzige Coole an der ganzen Geschichte.
Ja, das auch. Also ich weiß ja, von außen nach innen nimmt man das Besteck und dann machst du einmal einen Fehler und dann bist du durcheinander und dann denkst du so, oh, das war jetzt für die Butter nicht. Das, und dann, ja, okay, dann war's geschehen.
Ey, wir möchten nicht immer wissen, was sich der Service dabei denkt, wenn sie, glaube ich, 4 oder 5 Mal insgesamt dann nachdecken und ja. Braucht ihr schon wieder eine Gabel, wieder eine Ja, schwierig. Du hast ja sicherlich jetzt keinen kleinen Bekanntheitsgrad, er ist ja wahrscheinlich ein bisschen größer, also wahrscheinlich sehr viele in Deutschland kennen dich, nicht nur in Deutschland selber. Da ist es, passiert es ja schon immer, dass man dich wahrscheinlich, wenn du im Restaurant bist, dich auch erkennt. Und viele haben dann wahrscheinlich auch den Drang zumindest, dich anzusprechen oder schauen und gucken, wie macht das oder was geht da vor. Hast du immer einen Secret Table in der Küche, damit dir das nicht passiert, oder wie gehst du damit um? Ich denke mir, das ist schon auch immer anstrengend.
Also es gibt sicherlich Situationen, wo es nicht so schön war, aber die meisten der Situationen, die Leute sind ja auch höflich. Also es gibt eher die unangenehmen Situationen passen, die in einem Umfeld, wo jetzt in einem Club oder in einer Bar, wo halt viel getrunken wird, wo die Hemmungen ein bisschen zu sehr fallen. Aber in einem Restaurant sind die meisten Leute halt auch noch höflich oder eher zurückhaltend, und die würden dann fragen, wenn ich rausgehe oder so, und die kommen nicht irgendwie an den Tisch. Also mir passiert es auch öfters, das Personal fragt, aber die sind dann halt auch eher so bei der Rechnung und ganz höflich, dass sie sagen, dass sie sich freuen würden. Und dann mache ich das natürlich immer gerne. Es ehrt mich ja auch und ich mag das auch. Und daher habe ich da auch kein Problem mit und würde mir auch kein Secret Table wünschen, weil ich natürlich auch die ganz normale Experience haben will.
So, jetzt aber mal Tacheles. Du hast zwar gesagt, du kennst dich in Berlin gar nicht so gut aus, sondern mehr in anderen Deutschland oder in den anderen deutschen Städten. Aber nichtsdestotrotz, was sind deine kulinarischen Insider-Tipps für Berlin oder vielleicht auch auf Deutschland?
Was ich ganz gerne mag, ist, das ist aber mittlerweile halt auch so ein bisschen drüber, also einfach schon zu viel besucht, ist halt irgendwie die Markthalle 9. Das mag ich ganz gerne, weil du hast halt eine Auswahl, aber du kannst da kaum mehr durchlaufen. So ein bisschen overhyped vielleicht. Ich mag ja aber japanische Küche ganz gern, und da tue ich mich, sage ich mal, relativ schwer. Ich mag nicht so ganz die vielleicht beim Sushi nicht ganz so klassisch sein, aber da mag ich eigentlich schon ganz gerne die Restaurants vom Hänsler. Ist jetzt vielleicht auch sehr, sehr commercial, aber trotzdem, einfach basically, wenn du gute Küche haben willst, kriegst du die. Ich hatte gute Erfahrungen im 893 beim Duck, muss ich sagen. Da bin ich super gerne. Den habe ich auch gerade vor kurzem erst in Bangkok getroffen und habe mal einen Tag mit dem verbracht. Es war super random, super Zufall. Ich habe gesehen, der ist in Bangkok. Ich habe ihm einfach angeschrieben, ey, ich bin auch, weil ich habe meinen Flug an dem Tag nach Bangkok gehabt, wo der geschrieben hat, dass er in Bangkok angekommen. Dann bin ich noch mit Max Strohe und ihm zusammen dann ja durch Bangkok Nachtleben gegeistert ein bisschen und wir sind so ein richtig abgesifften Laden ganz spät nachts irgendwie noch zum Essen, weil dort, wo wir uns treffen wollten, irgendwie, es war eine Pizzeria, so ein Pop-Up-Restaurant, irgendwie keine Pizzen mehr gab, weil die schon ausverkauft waren. Also irgendwie war eigentlich ganz lustige Nacht. Und ja, zu dem Punkt Berlin, ja, ich glaube, ich tue mich schwer, da irgendwie zu sagen, der Laden ist es.
Jetzt haben wir über das Kochen geredet, jetzt wollen wir uns natürlich auch ein bisschen über dein Hauptstandbein unterhalten, die Musik. Los ging's, indem du Musikplatten gesammelt hast. Wo hast du die genommen? Aus dem Trödelland von deinen Eltern?
Ja, da kamen natürlich viele Platten auch her, aber der Initiator, also da waren es ja immer alte Platten, war mal in meinem Haus, wo ich mein Kinderzimmer hatte, in dem Haus bei meinem Vater, gab es einen anderen DJ, der hat da gewohnt, das war unser Nachbar, mit dem hatte ich nichts zu tun, aber ich wusste das und der hat Platten aussortiert, die standen dann bei uns im Hausflur, die habe ich eines Nachts betrunken, einfach gedacht, ey geil, nehme ich einfach mal mit und dann wollte ich die hören, war ich so neugierig, was ist das denn? Und habe mir dann einen Plattenspieler besorgt. Meine Eltern hatten gerade keinen zur freien Verfügung. Dann habe ich mir halt einen besorgt, irgendwie aus dem Trödelladen. Erstmal die Misere mit, man brauchte einen Vorverstärker für einen Plattenspieler damals. Das heißt, ich konnte den gar nicht anschließen. Es ging mal weiter und ich habe mehrere Wochen gebraucht, bis ich dann endlich diese Platten hören konnte. Und dann dachte ich, boah, was ist das denn, geile Musik. Sondern so eine Hausplatte und eine Transplatte. Die Transplatte war nicht ganz meins, aber die Hausplatte, dachte, Wahnsinn, das ist jetzt, was ich hören will. Und dann habe ich versucht, Platten zu kriegen. Es war auch nicht so einfach, das war Pre-Internet-Zeiten, also beziehungsweise das gab es schon, aber da hast du sowas nicht gefunden. Und bin dann erstmal durch Berlin gewandert, weil ich auch keine Freunde hatte, die es gehört haben. Das war der Start.
Was hat sich seit dem Durchbruch alles verändert für dich?
Also, ich kann es aufs Essen beziehen, weil ich habe nämlich, als es dann soweit war, dass ich einen Durchbruch hatte, demnach auch besser Geld verdient habe, habe ich gesagt, okay, ich guck nie mehr aufs Geld beim Essen.
Jetzt trittst du ja vor zigtausend Menschen auch auf. Was geht dir? Also, als Koch steht man ja in seiner Küche. Viele gehen ja mittlerweile auch raus in den Service und bedienen ja mit. Mhm. Aber das ist ja ein Bruchteil an Menschen, vor denen du stehst. Was geht dir da kurz davor durch den Kopf? Ist das so dieser Adrenalinschub?
Ja, total. Wahnsinniger Kick. Also, zu vergleichen halt auch mit einem Rausch, also wenn du auf die Bühne gehst auch. Und das ist ein tolles Erlebnis, also ich möchte es nicht missen.
Halt das nach, der Rausch im Nachgang?
Ja klar, aber es hat auch Negativeffekte, also man, wenn man von der Bühne geht oder dann halt 3 Tage am Stück diesen Rausch hatte, dann hat man auch einen Down, also ich merke das dann, dass ich danach 1-2 Tage auch richtig durchhänge und ja, richtig so ein Rauschkater habe.
Okay, während Corona war es wahrscheinlich dann noch ein Entzug.
Ja, genau. Da sagst du was, ja. Ich glaube, das ging vielen so, dass es wirklich wie ein Entzug war für viele Leute, die, ich sag mal, auf Bühnen gehen, also in egal welche Facette, in klein oder groß, dass das nicht nur vermissen war, dass es auch wie ein Entzug war.
Jetzt hast du ja auch mit vielen nationalen, internationalen Stars zusammengearbeitet, beispielsweise James Blunt, Yannick Dewey, ich hoffe, ich spreche es wieder richtig aus, dem Sänger von Lost Frequencies, Robin Schulz, mit wem war es am spannendsten?
Von all meinen künstlerischen Begegnungen habe ich am liebsten mit Graham Kennedy gearbeitet. Der war die Stimme hinter She Moves, also meinem ersten Hit. Und mit dem habe ich dann auch noch weitere Singles gemacht und dann auch habe ich ihn mit auf Tour seit jetzt knapp 10 Jahren.
Wie läuft so eine Zusammenarbeit ab oder wie kommt man am Ende des Tages ja auch zusammen? Also es ist ja für viele immer so, ja, also man versucht sich das ja vorzustellen, da hat ja auch keiner diesen Einblick rein. Sieht man sich dann heutzutage aber auch noch oder läuft das alles nur noch digital?
Das ist sehr unterschiedlich. Wir machen so eine, das, also ich gebe mal einen kleinen Einblick, wie es funktioniert, bei mir zumindest, bei Off zumindest. Wir machen Writing-Camps, das heißt, wir laden Songwriter ein, Sänger, teilweise auch Instrumentalisten, je nachdem, was halt passt und treffen uns zusammen, jetzt machen wir das ja zum Beispiel Ende April diesen Jahres, treffen uns alle zusammen, haben so ein Studiokomplex und schreiben über Themen, die mich bewegen, schreiben in Richtung, worauf ich Lust habe. Und dort lerne ich natürlich auch viele Künstler kennen und dort arbeite ich natürlich auch mit tollen Stimmen zusammen. Und das sind meistens die Begegnungen, die ich am schönsten finde.
Gibt's Künstler, die bei dir noch auf der Bucketlist stehen zum Zusammenarbeiten?
Absolut. Pharrell Williams. Der steht bei mir auf der Bucketlist, weil ich mag Disco, ich mag House und das wären zwei Sachen, die ich mit ihm gerne kombinieren würde. Also hat ja auch in die Richtung schon gearbeitet viel. Also auch wenn er mehr R&B und Soul macht, wäre das, glaube ich, wieder ein Thema, was ich gerne wieder mit ihm machen würde. Das hat er auch mit Daft Punk ja schon mal gemacht, Get Lucky. Und absolut tolle Stimme. Und
wäre wahrscheinlich auch noch eins der Ziele. Hast du noch andere?
Ja, den Welthit. Ich habe in meiner Karriere immer große Ziele gesteckt und die auch utopische Ziele. Und das ist ein eindeutig utopisches Ziel. Aber diese utopischen Ziele haben mich dann auch immer dahin gebracht, dass ich doch irgendwie, auch wenn es vielleicht nicht bis zum Ende durchgegangen ist, trotzdem auch diese großen Steine gesetzt habe. Ich habe zum Beispiel gesagt, mit meinem ersten Album möchte ich Gold gehen. Dann war es meine erste Single, die ist mittlerweile Platin. Und ich muss sagen, ey, krass geil, dass ich das manifestiert habe, dass ich gesagt habe, das schaffe ich. Und es dann halt vielleicht auch nicht exakt das Album, aber geschafft habe, die Single dort hinzubringen, auch mit dem Team und natürlich auch mit dem tollen Sänger zusammen. Sowas motiviert und zeigt mir, okay, die großen Ziele sind irgendwo schaffbar.
Ja, ich selber habe auch immer diesen Anspruch, lieber zu groß denken, weil ich automatisch viel weiter und viel höher komme am Ende des Tages, wie wenn ich mir ein niedriges Ziel gesteckt hätte und dann damit zufrieden wäre.
Man kann ja auch so Zwischensteps sich da sagen, einbauen, aber dieses große Ziel vor Augen zu haben, so dieses große Ziel, auf das hinzuarbeiten, das bringt einen immer weiter, als wenn man sich die kleinen Ziele steckt, ja.
Jetzt hat das Musikbusiness ja nicht nur Sonnenseiten, sondern ja sicherlich auch Schattenseiten. Wir haben es gerade schon gehabt, dieses ja Down auch vielleicht mal nach einem Hype oder nach einem Rausch auch.
Ich meine, in der Küche passieren auch viele Dinge und hinter den Kulissen, das wird auch, glaube ich, alles immer relativ klein gemacht oder klein gehalten. Und ich denke, bei der Musik sieht man es halt noch mehr, weil die Leute mehr im Rampenlicht stehen und es gibt natürlich auch harte Abstürze und ja klar, ich denke, viele Rehabs passieren und ich glaube, hinter den Kulissen ist auch nicht immer alles schön und es gibt ja auch tragische Geschichten wie von Avicii oder auch bestimmt vielen, vielen anderen Künstlern, Amy Winehouse, wo es natürlich total schief geht und ich glaube, das ist ein Thema, womit sich dann auch jeder auseinandersetzen sollte, weil man da schneller hinkommt, als einem lieb ist.
Gab es etwas für dich, was in dem Bezug am überraschendsten war oder wo du am Anfang auch wirklich damit gekämpft hast?
Ich habe tatsächlich auch gekämpft mit meinen großen Anfängen. Das war nicht einfach, weil niemand kann dir so wirklich sagen oder zeigen, wie es wird, Erfolg zu haben und im Rampenlicht zu stehen. Und die Leute, die es könnten, stehen selber im Rampenlicht. Und die Leute, die es nicht ins Rampenlicht geschafft haben, die wollen dir dann erzählen, was du richtig machen sollst. Und das ist halt oft schwierig. Und da muss man irgendwie alleine mehr oder minder durch. Und klar ist so Unterstützung, aber die wissen es auch nicht besser. Und entweder pushen sie nicht genügend oder verheizen dich. Und da die Balance zu finden, ist wahnsinnig schwierig. Und da gab es ein Jahr, was für mich sehr dunkel war.
Jetzt schlagen wir beim Bogen auch wieder zurück zur Kulinarik.
Gerne. Ich muss auch vielleicht an dieser Stelle sagen, ich bin sehr dankbar darüber, so in so einem Podcast mitzumachen und auch über Kulinarik und über ein Essen reden zu können und dass man mir auch da so vertraut, weil ich hatte das auch schon im Vorgespräch gerade gesagt, dass ich seit 20 Jahren Musik mache und bestimmt seit 15 Jahren Interviews gebe. Und natürlich wiederholen sich die Themen in der Musik und natürlich wiederholen sich ganz viele Sachen. Und da bin ich glücklich und froh, was Neues gefunden zu haben, auch in Radiointerviews, wo es um die Musik geht, wird dieses Thema Kochen und Kulinarik immer aufgegriffen und da bin ich super happy drüber.
Ja, wirst ja auch sehr stark wahrgenommen. Also ich recherchiere ja immer im Vorfeld auch sehr, sehr viel über meine Gäste tatsächlich. Und wenn man da schaut, auch in anderen Podcasts, sag jetzt mal, oder in Radiosendern, ist es immer mittlerweile Kulinarik mit das Thema.
Ja, und das genieße ich auch sehr, weil, ja, wie gesagt, ich habe das Gefühl, bei der Musik, klar, es gibt immer wieder neues Feature, neue Musik, aber Manchmal habe ich das Gefühl, da ist alles schon erzählt.
Vielleicht, ja, ist so eine Küche auch so ein bisschen Inspirationsquelle. Also wenn ich mir jetzt anschaue, jetzt komme ich wieder zu Ricky Savard zurück, weil er halt einer der wenigen ist, die vegan kochen auf Sterneniveau. Mhm. Und er ja da auch komplett andere Wege geht. Er kocht ohne Gewürze, glaube ich, außer Salz. Mhm. Und kocht beispielsweise auch mit
so
dem...
So Garums und Suds und...
Ja, oder mit dem Kissen von der Sonnenblume.
Geil.
Also das ist halt einfach auch nochmal ein... Auch beim Essen, wo Umdenken. Man denkt, man hat schon alles gesehen, ja. Dann doch nochmal irgendwie so eine andere Welt.
Ja, total geil. Mich fasziniert das auch. Und auch wenn ich selber nicht vegan bin, mich fasziniert viel die vegane Küche, weil... gerade da ja noch ganz viel passiert kann oder passiert, wie man was macht oder und da irgendwie gefühlt immer noch neue Sachen passieren und diese Entwicklung finde ich super spannend.
Aber bei dir als, sag jetzt mal DJ, muss man ja auf der Bühne ja auch super fit sein und du bist ja auch durchtrainiert. Inwieweit spielt die perfekte oder eine gute Ernährung da eine Rolle?
Ist mir wichtig, aber die passiert bei mir eigentlich nebenläufig, weil ich einfach auch ich mich zu Hause gerne ausgewogen ernähre und halt auch gerne manchmal, also ich esse recht fettig schon, das würde ich schon sagen, trotzdem auch mal ein bisschen raw esse, also dass ich sage, ey, ich probiere die Sachen so, pack mir Öl drauf oder so, und ich glaube, dadurch passiert das automatisch, dass ich relativ gesund mich ernähre, dass ich halt viel asiatische Küche, du hast immer frisch, also gerade, ich meine jetzt so Thailand oder so, du haust dir frisches Gemüse in die Pfanne, dann Reis und Ei dazu und das ist, glaube ich, schon basically gute Ernährung. Ja, genau, ehrliche Ernährung. Und natürlich, machen wir uns nichts vor, natürlich koche ich auch gerne einfach schnell mal was, wenn ich Hunger habe. Ja, natürlich kocht nicht jeder immer hochtrabend, aber da geht es dann halt auch irgendwie gesund. Ja,
ja, aber auch, sag jetzt mal, ein perfektes Wiener Schnitzel hat ja irgendwo seine Daseinsberechtigung.
Absolut. Um Gottes Willen, ich liebe auch ein geiles Schnitzel, ja.
Ja, absolut, das muss ab und zu.
Ja.
Und führt auch kein Weg da dran vorbei.
Und das Schöne ist ja dadurch, mein Job, ich bin so viel unterwegs und dann, ich sag, Schnitzel esse ich in Wien. Und weil ich habe mindestens 2-3 Shows im Jahr oder bin 2-3 Mal im Jahr in Wien und das muss.
Wenn du generell für Deutschland ein paar Food-Tipps brauchst, ich komme viel rum, können wir uns im Nachgang gerne noch unterhalten.
Ja, lieben gern. Also ich bin immer offen für Tipps und ich habe jetzt auch gerade vor, ich bin in der Vorplanung, ein Kumpel von mir, der isst halt auch sehr gerne, der kommt aus Wien, ist eine gute Überleitung, der bekommt bald ein Kind und wir haben gesagt, ey, bevor der das Kind bekommt, gehen wir auf eine Food-Tour. Das haben wir noch nie gemacht, habe ich auch noch nie gemacht. Wir wollen vom Norden, also von Hamburg, weil ich da eh eine Show habe, wollen wir dann halt eine Woche jeden Tag oder vielleicht, wenn wir schaffen, 2 sogar pro Tag Restaurants ansteuern.
Ja, auf jeden Fall muss. Also vor allem sind die Küchen ja auch ja so unterschiedlich, ob jetzt im hohen Norden oder im tiefen Süßen.
Das ist halt toll und auch gerade da in der gehobenen Küche muss noch nicht mal Sterne sein, dass halt auch mehr lokal gekocht wird.
Ja, da muss ich jetzt auch nochmal eine Lanze dafür brechen, auch wenn mir es hauptsächlich oder eigentlich nur um Sterneköche geht, abgesehen von den Special-Folgen, aber es gibt ja auch die Restaurants, die qualitativ hochwertige Produkte hernehmen und auch richtig geil kochen können und natürlich auch ihre Beachtung auch verdient haben.
Ich meine, ich habe schon von Köchen gehört, die ihre Sterne abgeben, weil sie sagen, es ist halt auch ein gewisser Druck, aber die wahrscheinlich trotzdem auf dem Niveau kochen.
Ja. Und auch die gibt es da zu entdecken. Ich richte mich tatsächlich selber nur noch nach dem Guide Michelin, weil ich da einfach noch nie auf die Nase gefallen bin. Und auch da gibt es ja die Restaurants, die keinen Stern haben, sondern nur empfohlen sind. Und
Absolut, da kann ich dir kann ich das nur unterstreichen. Wenn man irgendwo ist, in einem fremden Land, dann diesen Guide zu nehmen, top. Also sei es der Imbiss oder wirklich der Sterneladen. Das ist wirklich eine gute Herangehensweise.
Ja, und also wir waren letztes Jahr in Südfrankreich und haben uns daran orientiert und ja auch bis ins kleinste Bergdorf, wo uns dann ein deutscher Kellner begrüßt hat.
Ja, das ist mir auch schon gerade erst auch passiert. Da war ich in Neuseeland und da waren wir chinesisch essen Und da war ein deutscher Kellner.
Ja, er ist ausgewandert. Von Köln über München nach Südfrankreich.
Wow, okay.
Er spricht fließend Französisch, passt da auch, hat auch wunderbar da, dorthin gepasst, auch ja, wenn geil. Der Hinweg ein bisschen kurvig und eng war. Ja. Jetzt ist es bei mir so, ich bin ja wie du auch viel unterwegs, auch deutschlandweit, weil ich ja tatsächlich zu jedem meiner Gäste auch hinfahre, ist das mir immer super, super wichtig. Ich habe das da immer mal wieder, dass es da so Lieder schaffen bei mir im Autoradio, die ich dann über eine Stunde, eineinhalb Stunden durchhöre, immer auf Replay.
Stimmt, du hast dann auch lange Fahrten, ja. Wenn du mit dem Auto vor allen Dingen unterwegs bist, da kann man ja auch Musik hören.
Ja, genau.
Ich sage immer, meine Musik, die ich mache, die kann man am besten im Auto hören, weil man dann nämlich Zeit hat
für. Ja. Zuletzt war es tatsächlich bei mir Dancing on My Own. Für mich auch tatsächlich meines Erachtens das zweitbeste Schlagzeug-Solo nach Phil Collins drin in dem Lied. Was hat es bei dir mal so ewig lang ins Auto geschafft? Oder Auto, du hast ja keinen Führerschein,
soweit ich weiß. Aber wir haben natürlich viele Roadtrips und ich habe sogar eine Playlist dafür. Und dann kann ich dir kurz zumindest daraus aus dieser Playlist mal wo haben wir sie? Die dürfte auch nicht weit sein. Da ist die Roadtrip-Playlist. Ja, ich muss sagen, wenn wir so Roadtrips machen, wir sind ja da mehrere im Auto und das sind ja auch lange Fahrten und irgendwann fängt man dann an, auch mitzusingen oder so. Everybody Wants to Rule the World, ganz weit oben. Einer meiner Lieblingssongs so für Reisen und für unterwegs sein. Dancing in the Moonlight. was haben wir denn noch so? Ja, aber es ist halt so ein bisschen stimmungsabhängig. Es kann auch Sweet Child of Mine sein oder es können auch einfach mal nur Techno-Lieder sein, wo man halt nicht mitsingen kann. Aber das für mich so, diese Autofahrten hat immer sehr viel mit Musik zu tun auch.
Ja, und es auch nicht nur Autofahrten, sondern auch in bestimmten Lebensmomenten. Es findet sich ja da automatisch immer ein Lied, das gerade zu dieser Situation passt.
Beim Kochen auch. Und ich habe auch so beim Kochen zum Beispiel, wenn wir jetzt hier warme Tage haben und Freunde da sind zum Beispiel, dann ist so, mein Lieblingsplaylist ist eine Salsa-Playlist. Für mich hat das so Family-Vibe und wenn meine Freunde da sind und dann wir kochen zusammen, aber wenn irgendwie alle beieinander sind, die Musik läuft, jeder shakt so ein bisschen. Wahnsinnig coole Stimmung.
Muss ich mir ausprobieren.
Ja, ich habe das auch nie gedacht. Das hat meine damalige Freundin, die hat in Kolumbien gelebt und die hat das irgendwie mit reingebracht und jetzt mache ich mir das auch immer noch an.
Und an alle gelernte Köche da draußen, wenn ihr fleißig zuhört, probiert es mal auch. Macht Salsa bei euch in den Küchen und schaut, was es mit eurem Essen macht.
ich durfte ja auch schon ein paar Mal mit in Küchen und oder so bei Miso Plus dann was da gehört wird. In einer Küche, wo ich halt mal mitkochen durfte oder wo wir mein Menü gekocht haben, dort lief harter Techno. Ich weiß nicht, ich glaube, das läuft öfters in Küchen, weil das halt so monotoner ist und du kannst halt durcharbeiten. Stört nicht, aber wenn man es mag, dann liebt man es. Und in der anderen Küche war eher ein bisschen Rock, aber da war das Publikum, also die Köche auch älter, das hat man gemerkt, so okay, die haben noch eine andere Generation. Und mich würde das ehrlich gesagt auch sehr interessieren, was läuft wo.
Schreibt es uns. Was läuft in euren Küchen? Lasst uns mal teilhaben und probiert es auf jeden Fall mit Salsa aus. Und auch das interessiert mich tatsächlich oder dich wahrscheinlich auch.
Ja, total. Also ich hätte das auch nicht so gedacht, weil ich halt auch Salsa mit keine Verbindung habe. Wirklich gar nichts. Und dass ich dann das so total lieben gelernt habe in der Küche.
Kannst du es auch tanzen? Ich bin kein Tänzer.
Ich kann nicht tanzen. Ich vielleicht ein bisschen bewegen und vielleicht sieht es auch nicht ganz so steif aus, aber klassische Tänze, nein.
Was machst du eigentlich mal nach, sag jetzt mal, deiner musikalischen Rente? Wird es ein eigenes Restaurant?
Ich habe schon mal überlegt und ich habe auch eine Idee und ein Konzept mal schon mal runtergeschrieben. Ich würde, wenn dann wirklich nur ein Restaurant machen wollen, nicht um Geld damit zu verdienen, sondern damit daran wirklich einfach Spaß zu haben, demnach auch nicht so lange die Woche aufzuhaben, so 2 bis 3 Tage nur und dann halt auch nur Vorhands und nur einen Tisch, einen großen Tisch, vielleicht oder je nachdem wie die Räumlichkeiten sind, 2 Tische und was ich halt geliebt habe, ich weiß gar nicht mehr, wo das war, da wurde ich an den Tisch gesetzt, wo maximal immer 2 Leute reservieren konnten, aber der Tisch war nicht für 2 Personen. Das fand ich super.
Ja, man kommt ja dann auch in Austausch mit fremden Leuten.
Genau, und wenn du dann vielleicht auch den Leuten auch Sachen in die Mitte setzt, also ich habe halt gesagt, es würde keine Karte geben, nur man muss sagen, allergisch, ja, nein, und dann kommen die Sachen in die Mitte.
Ja, ich habe da, weil wir es gerade haben, weil wir hier gerade in Berlin sind, ich hatte es mal ähnlich, habe ein, ja, sag jetzt mal älteres Ehepaar kennengelernt aus Berlin, die haben erzählt, sie sind zu Fuß um Berlin rumgelaufen. Ist ja schon auch eine Strecke.
Ja, das ist eine gute Strecke. Das ist wirklich eine gute Strecke.
Und das sind ja auch die Lebensgeschichten, ein bisschen, was das ja dann auch so spannend macht, wenn man mal mit anderen in den Austausch kommt.
Vor allen Dingen um Berlin rum, das ist richtig geschichtlich. Das ist Wahnsinn, weil du ja hier eine Mauer hattest.
Ja.
Wahnsinn. Ja, spannend.
Bevor ich dir aber jetzt das Schlusswort überlasse, weil mir Zeit verrennt schon wieder, noch eine letzte Frage von mir. Gibt's eine Frage, die du noch nie gestellt bekommen hast, aber du dir denkst, die müsste dir mal unbedingt gestellt werden?
Ich habe so viele Interviews in meinem Leben gemacht.
Deswegen war die eine noch nicht dabei.
Gute Frage. Kann ich dir wirklich gerade nicht beantworten. Also bin ich ganz ehrlich, müsste ich mir was aus den Fingern sagen und das kann ich gerade nicht. Vielen, vielen Dank.
Ja, dann hast du aber jetzt am Ende, wie jeder meiner Gäste, noch die Möglichkeit, den Hörern was mit auf den Weg zu geben, was dir einfach wichtig ist und vielleicht auch über ein Thema, was wir noch nicht drüber geredet haben heute. Bühne bist du gewohnt, gehört dir.
Ja, ich finde eigentlich super spannend an die Hörer, was hört ihr am liebsten beim Kochen? Ob Sternegastronomie oder zu Hause, was hört ihr am liebsten zum Kochen? Und da geht es mir jetzt auch gar nicht Fishing for Compliments, ob ihr meine Musik hört, sondern ich finde es so sehr spannend gerade. Es kam gerade erst durch den Podcast auf, dass ich jetzt gerade denke, wow, was machen die anderen eigentlich?
Ja, ja, dann schreibt es uns gerne auf meinem Kanal, gerne auf Franz' Kanal. Alle Farben Kitchen ist es,
genau.
Auf Instagram. Findet ihr natürlich dann auch alles in den Shownotes nochmal. Und ja, dann verabschieden wir uns heute aus Berlin. Wir nehmen jetzt noch die Frage im Nachgang auf an den nächsten Gast. Der kommt aus Baden-Württemberg, ist renommierter, langjähriger Sternekoch. Ihr erfahrt es wie immer dann im Vorfeld auf dem The Flying Schlemmer Instagram-Kanal, um wen es sich dreht. Dort findet ihr natürlich auch das Rezept von meinen Gästen und natürlich auch von dir, Franz, und auf der Homepage als PDF zum Download. Wenn euch die Folge gefallen hat, ich freue mich sehr über eure Bewertung beim Podcast-Anbieter eures Vertrauens. Und dann hören wir uns in 2 Wochen wieder. Bis dahin, ciao, servus und macht es gut.